Hallo und herzlich willkommen zu Trennungslinien, dem Podcast der Arbeitsgemeinschaft Familienrecht im DAV. Ich bin Peggy Fiebig und ich habe mir für den heutigen Podcast das Thema Leihmütterschaft vorgenommen. Das ist ja im Moment omnipräsent, kann man sagen. Jeder, der fernschaut, der Radio hört oder Zeitung liest, weiß, in Deutschland ist es verboten. In manchen anderen Ländern nicht. Und deshalb habe ich mich heute mit Dr. Marco Oldenburger verabredet. Er ist Rechtsanwalt in Hamburg und befasst sich genau mit dem Thema. Er begleitet nämlich Menschen, die einen Kinderwunsch haben und sich den über Leihmütterschaften erfüllen wollen. Hallo nach Hamburg.
Hallo, Frau Fiebig. Moin.
Grüße. Fangen wir mal gleich an. Wie häufig kommt denn das bei Ihnen in der Praxis vor? Wie häufig wenden sich denn Menschen mit so einem Wunsch an Sie?
Also grundsätzlich vermehrt seit einer wichtigen Entscheidung des Bundesgerichtshofs im Jahr 2014. Ich sage mal durchschnittlich, eine Beratung pro Tag ist die Regel.
Eine neue dann jeweils? Wow. Und sind das immer Paare? Sind das heterosexuelle Paare? Also ich vermute mal, es werden auch viele homosexuelle Paare dabei sein. Wie ist da so die Zusammensetzung?
Also tatsächlich sehr divergent. Also klassische heterosexuelle Paare, verheiratet, nicht verheiratet, homosexuelle Paare, eingetragene Lebenspartner oder eben Eheleute, Solo-Männer, Solo-Frauen. Also tatsächlich einmal komplett durch die gesellschaftliche Realität.
Okay, dann würde ich vorschlagen, lassen Sie uns doch mal so einen Weg nachzeichnen, den Menschen gehen, um eben sich ihren Wunsch zu erfüllen. Kommen also zu Ihnen. Was sind denn so die wichtigsten Aspekte im ersten Gespräch mit Ihnen? Und gibt es eigentlich auch so Konstellationen, wo Sie sagen, nee, ich bin raus, hier bin ich nicht mit dabei?
Ich sag mal, ganz wichtig ist erstmal die Kaffeefrage. Also es gibt die Fraktion der Filterkaffeetrinker, es gibt die Fraktion mit den Kaffeespezialitäten. Das ist sozusagen der Einstieg. Nein, Scherz beiseite. Die ersten Gespräche oder beim ersten Gespräch geht es da tatsächlich darum, eine Ausgangslage zu sondieren. Das heißt, ausgehend davon, wo sie stehen, wie sie in ihrer aktuellen Situation den Kinderwunsch bislang versucht haben, sich zu erfüllen und wo sie hinwollen. Das ist eigentlich die Grundfrage, weil wir immer ausgehend von dieser Situation, in der sie sich befinden, die Ziele definieren, also eine Roadmap erstellen, wo, in welchem Land kann man es machen, was sind die dortigen Voraussetzungen und so weiter und so weiter. Also ganz, ganz zentral Ausgangslage, Anamnese, Feststellung der Voraussetzungen.
Aber was meinen Sie, wo Sie hinwollen? Also Sie wollen ein Kind haben. Was gibt's da für Unterschiede?
Ja, das Kind haben wollen ist ja häufig das große Problem, was in Deutschland nicht mehr funktioniert, wenn also die vorhandenen Möglichkeiten der Kinderwunschbehandlung hier ausgeschöpft sind. Dann fehlt es an beispielsweise zur Verfügung stehenden Eizellen, die man sich in Deutschland nicht beschaffen kann. Es fehlt möglicherweise daran, dass ich als Frau nicht mehr in der Lage bin, ein Kind auszutragen. Vielleicht habe ich sogar noch eigene Eizellen, vielleicht auch nicht mehr. Das heißt, der Blick geht ins Ausland, auch deshalb, weil in Deutschland Adoptionsverfahren häufig sehr, sehr langwierig sind. Und auch als Beispiel, wenn ich schon eine vielleicht Krebserkrankung hatte, dann bin ich im Adoptionsrecht meistens als Wunschelternteil, als Adoptivelternteil raus und kann eigentlich dieses Verfahren gar nicht von Anfang an erfolgreich durchführen.
Sie sagten, der Blick geht dann ins Ausland. Wovon hängt denn dann eigentlich ab, welches Land geeignet ist und welches Verfahren überhaupt in Frage kommt?
Maßgeblich eben von der Ausgangslage. Also was wir gerade gesagt haben, habe ich ein verschiedengeschlechtliches Paar, habe ich ein verheiratetes Paar, habe ich ein gleichgeschlechtliches Paar, habe ich eine Solo-Elternschaft? Das ist eine Grundfrage. Verschiedene Länder, die jetzt in dem Kontext Leihmutterschaft zur Verfügung stellen, sind für deutsche Personen zwar offen, aber haben Voraussetzungen. Ich muss verheiratet sein, ich muss ein verschiedengeschlechtliches Paar sein, ich muss als Mann qualifiziertes Sperma zur Verfügung stellen. Das sind so einige Beispiele, die verschiedene Länder dann qualifizieren oder disqualifizieren.
Verstehe. Was sind denn so die Hauptzielländer, würde ich mal sagen?
Ja, wie gesagt, abhängig von den Personen. Sagen wir mal so, in den USA haben wir einen sehr, sehr hohen Standard, was die Qualitätssicherung, die Durchführung, die Transparenz betrifft. In den USA sind aber auch die Preise am höchsten, was sich auch gerade in der aktuellen Debatte zeigt. Es gibt Alternativen in Georgien, in der Ukraine, in Mexiko, in Kanada, in Ghana aktuell, die aber eben tatsächlich alle von unterschiedlichen Startvoraussetzungen geprägt sind und eben nicht für alle Paare und Personen passen.
Ich verstehe das richtig, dass bevor dann, ich sag mal, zur Tat geschritten wird, müssen sich ja die Klinik, möglicherweise die Agentur, die potenzielle Leihmutter und eben auch die Wunscheltern ja irgendwie einigen, wie sie was machen wollen. Was muss denn da eigentlich vereinbart werden?
Hängt auch wiederum von den jeweiligen Ländern ab. Also beispielsweise Griechenland, was ja als einziges europäisches Land auch die Leihmutterschaft für vielleicht deutsche Personen ermöglicht. Wenn man dort einen Aufenthalt hat, das griechische Recht beispielsweise verlangt eine gerichtliche Entscheidung, die überprüft, dass der natürliche Weg, ein Kind auszutragen, nicht möglich ist. Und wenn die Voraussetzungen festgestellt werden, dann kann ich in das Verfahren eintreten. In anderen Ländern ist es anders. Aber immer ist eine wesentliche Voraussetzung, dass die Zeugungsfähigkeit entweder natürlich nicht besteht, bei gleichgeschlechtlichen Paaren beispielsweise, oder bei verschiedengeschlechtlichen Paaren durch Beeinträchtigungen unerfüllbar ist, also nicht gangbar ist. Ich habe keine Gebärmutter, ich habe keine Eizelle, ich habe keine Samenzelle. Es geht auf dem natürlichen Weg nicht. Und wenn diese Voraussetzungen vorliegen, dann ist im Regelfall der erste Schritt, ich schließe einen Vertrag mit einer Agentur. Die führt mich durch das ganze Leihmutterschaftsprogramm. Mit der Agentur regle ich beispielsweise das, was ich dafür zahle. Ich regle die Unterstützung für die behördlichen Maßnahmen, die ich brauche, um dort beispielsweise Geburtsurkunde zu bekommen oder teilnehmen zu können und so weiter. Nach dem Agenturvertrag schließt sich meistens ein Eizellspendevertrag oder ein Klinikvertrag an, wo die medizinischen Leistungen, die erforderlich sind, definiert werden. Und wenn ich das habe, brauche ich eine geeignete Frau, die mich unterstützt. Die wird mit einem Leihmutterschaftsvertrag mit mir vertraglich verbunden. In vielen Fällen wird der notariell aufgesetzt und auch registriert. Und wenn das alles vertraglich ausgehandelt ist und unterschrieben ist, dann kann ich mit dem Programm Leihmutterschaft starten.
Und welchen Teil von dem eben genannten begleiten Sie dann besonders intensiv?
Ja, wir begleiten das aus deutscher Rechtsperspektive intensiv, denn wir haben ja die lokale, also die ausländische Rechtsordnung, die die Wunscheltern in Anspruch nehmen, um sich den Kinderwunsch zu erfüllen. Und die müssen wir mit der deutschen Rechtsordnung harmonisieren. Das heißt, beide Rechtsordnungen im Blick habend mit den Kolleginnen und Kollegen im Land der Leihmutterschaft zusammenarbeiten, um beispielsweise diese Verträge bestmöglich abzuschließen und auszuhandeln. Sie haben also verschiedene beteiligte Akteure, also die auftraggebenden Wunscheltern im dortigen Land. Das wird eine Anwaltskanzlei dann für die vorbereiten. Wir aus deutscher Sicht koordinieren und verhandeln das mit den wesentlichen deutschen Grundsätzen, die da rein müssen. Dann kommt die Leihmutter, die mit ihrer eigenen Anwaltskanzlei beispielsweise in die Vertragsverhandlung geht, sodass man halt am Tisch sitzend dann die Inhalte diskutiert, verhandelt und am Ende zu einer guten Lösung kommt, wo sich alle wiederfinden.
Das hört sich ganz schön tüftelig an, ne?
Ist es in der Tat, macht aber auch Spaß, weil wir in verschiedenen Rechtsordnungen eben verschiedene Vorgaben haben, wie man dort die Leihmutterschaft durchführt. Und wir haben in verschiedenen Rechtsordnungen ganz, ganz diffizile Implementierungen des deutschen Rechts. Das deutsche Recht sagt ja, um das vorwegzunehmen, dass wir eine Elternschaft, die wir im Ausland erlangen, nicht ohne weiteres akzeptieren können. Es gibt dort große Hürden. Und es geht mir auch in der Beratung und Vertretung natürlich darum, die rechtlichen Hürden für die Elternschaft zu beseitigen. Das heißt, erstmal zu erkennen und dann so zu gestalten in der Kommunikation, in der Vertragsgestaltung aus deutscher Sicht, dass die möglichst maximal minimiert werden.
Ist das nicht auch so bei der Arbeit ein bisschen komisches Gefühl, dass man wirklich so Verträge über einen künftigen Menschen schließt?
Das kommt auf den Grundansatz an. Also wir sind ja immer im Ausland primär. Wir sind ja nicht in Deutschland. Und das ausländische Recht beispielsweise hat eine Rechtsordnung. Und diese sagt, wenn ihr eine Leihmutterschaft durchführen wollt, dann braucht ihr eine qualifizierte Person, die freiwillig ganz mit einer autonomen Entscheidung aufgeklärt über alle Risiken das tun möchte. So, und um das dann legal auch abstammungsrechtlich zuzuordnen, sagen die Rechtsordnungen fast alle gleichermaßen, dass für diese Grundlage der Nutzung eine vertragliche Regelung erstellt werden muss, wo Rechte und Pflichten definiert sind, wo die Mitwirkungshandlungen definiert sind. Denn das ist die wichtigste Grundlage dafür, dass ein Gericht im Ausland, was das alles dann am Ende überprüft, sagt, okay, das habt ihr richtig gemacht, das habt ihr aufgrund der dortigen Rechtslage, aufgrund unserer Heimatrechtslage tatsächlich Punkt für Punkt beachtet. Ihr habt die Freiwilligkeit beachtet etc. Und jetzt sage ich nach Prüfung, okay, ihr Wunscheltern dürft auch die rechtlichen Eltern sein. Also es hört sich vielleicht etwas merkwürdig an, dass man über eine Schwangerschaftsdienstleistung einen solchen Vertrag schließt. Aber der ist ganz, ganz wichtig für die abstammungsrechtliche Zuordnung im Ausland und wesentliche Grundlage, um das, was sie im Ausland haben, nach Deutschland zu holen.
Und wie kann man sich das denn vorstellen? Was steht denn da drin? Steht da drin, die Frau muss sich vegetarisch ernähren und darf nicht mehr ausgehen? Oder wie detailliert geht das denn? Also wird dann der Vertrag geschlossen?
Hängt wiederum von den verschiedenen Rechtsordnungen ab. Sehr detailliert beispielsweise in den USA. Es gibt einen Verhaltenskodex, der eben maßgeblich geprägt ist davon, dass die Risiken der Schwangerschaft eben auch da minimiert werden soll. Vertraglich beispielsweise vorgesehen ist, ich darf keine gefährlichen Sportarten betreiben. Ich darf nicht Alkohol zu mir nehmen. Ich darf nicht rauchen, andere Drogen zu mir nehmen. Ich muss mich möglicherweise sogar sexuell enthaltsam halten.
Das steht im Vertrag mit drin.
Das kann durchaus im Vertrag drinstehen, insbesondere im Zusammenhang mit der Medikation, also mit in der Vorbereitung des Transfers, damit es da gerade nicht zu Schwierigkeiten kommt und man möglichst effektiv auch den Transfer der befruchteten Eizelle vornehmen kann. Aber zentrale Regelungen sind eben die Einschränkungen in der privaten Lebensführung für eine längere Zeit, also regelmäßig eben 9 bis 12 Monate, wenn wir die Vorbereitung mitnehmen. Was in den USA eben auch dazu führt, dass man diese Einschränkungen in der Lebensqualität für die Frau, die das macht, honoriert. Also dafür gibt es eben entsprechend ein Entgelt, was über eine Aufwandsentschädigung hinausgeht.
Und wird denn das auch kontrolliert? Also ich meine, wird dann im Schlafzimmer kontrolliert, ob sie sich enthaltsam verhält? Oder?
Nein. Das passiert natürlich nicht. Das ist der private, intimste Bereich der Leihmutter. Das wird nicht gemacht. Es geht nur darum, dass man sagt, ich möchte eine möglichst komplikationslose Schwangerschaft, so wie das jede Frau, die schwanger ist, auch vernünftigerweise eben macht und sich entsprechend auch zurücknimmt beim Konsum von Drogen und Alkohol etc. Und auch bei gefährlichen Sportarten ab einem gewissen Zeitpunkt eben sagt, okay, dann lieber nicht, ich gehe jetzt nicht Fallschirmspringen oder ich gehe nicht tauchen, das lasse ich mal lieber. Das ist einfach so ein Kodex, wo man sagt, okay, ich gebe dir das an die Hand. Kontrolliert wird es mit Ausnahme von Drogen und Alkohol nicht, weil das tatsächlich beim Screening und auch bei den Untersuchungen während der Schwangerschaft durch die Blutuntersuchung mit gecheckt wird. Das stimmt. Alles andere ist so ein Rahmen, an dem man sich halten kann.
Und Sie haben es jetzt auch angesprochen, also jede Schwangerschaft ist ein Risiko. Ich vermute, es wird dann auch der Fall geregelt, wenn was schief geht, ne?
Soweit es rechtlich zulässig ist. Das ist ein ganz, ganz neuralgischer und emotionaler Punkt. Wenn wir also hier beispielsweise über eine Beeinträchtigung nachdenken, wir haben eine medizinische Indikation, weil der zuständige Arzt etwas festgestellt hat, was in der Embryonalentwicklung nicht alles rund läuft oder vielleicht sogar für die Leihmutter eine Gefahr besteht aufgrund von irgendwelchen Komplikationen, dann muss man in der Tat darüber nachdenken, wie man darauf reagiert. Die einzelnen Rechtsordnungen sehen das sehr, sehr unterschiedlich vor. Letztlich gilt der Grundsatz, dass eine Entscheidung gegen den Willen der Leihmutter nicht möglich ist. Also nicht so, dass die Wunscheltern dann sagen können, okay, wir haben hier möglicherweise eine Komplikation bei unserem Kind in der Entwicklung, die vielleicht zu einer Beeinträchtigung führen kann. Das reicht überhaupt nicht aus und wird auch nicht akzeptiert, um beispielsweise das Kind abzutreiben oder einen entsprechenden Eingriff vorzunehmen. Das geht nicht. Das ist immer nur dann zulässig, wenn tatsächlich eine Gefahr für Leib und Leben für entweder das Kind oder für die Leihmutter besteht. Sonst ist es nicht der Fall. Und die Regel ist tatsächlich auch, dass das debattiert wird, aufgeklärt wird durch die behandelnden Ärztinnen und Ärzte. Und dann gibt's eine gute Lösung im Regelfall.
Okay. Und ich meine, in der hiesigen Debatte spielt ja eine große Rolle Missbrauch, dass die Frau möglicherweise doch nicht so freiwillig entscheiden kann oder entscheidet, wie sie es eigentlich sollte. Wo sind denn in so einem Prozess, ich sag mal, die neuralgischen Punkte, an denen was schiefgehen kann?
Fängt wieder genau am Anfang an. Wenn Sie von einer Agentur beispielsweise eine Leihmutter oder verschiedene Frauen vorgestellt bekommen, die als Leihmütter geeignet sind, dann ist es aus dem lokalen Recht heraus vielleicht alles ganz passig. Da gibt es meistens einen Rahmen, einen gesetzlichen Rahmen, der sagt, ihr dürft so und so alt sein, ihr müsst mindestens ein Kind haben, ihr dürft den Body Mass Index von X nicht überschreiten. Es gibt psychologische, medizinische Vorbedingungen, die erfüllt sein müssen. Wenn das alles der Fall ist, dann dürft ihr teilnehmen. Jetzt kommt aber das deutsche Recht und das deutsche Recht sagt natürlich zu Recht, wenn ihr eine Leihmutter wählt, dann muss das freiwillig sein. Ihr müsst die autonome Entscheidung berücksichtigen. Die darf nicht unter einer Zwangslage stehen. Die darf nicht ausgenutzt werden von Dritten und die muss auch diese Entscheidung ganz selbstbestimmt getroffen haben. Das führt dazu, dass, so mache ich das bei mir in der Beratung, dass wir die Gespräche, die Interviews, die wir mit den Kandidatinnen führen, auch darauf beziehen, dass wir nachfragen, was habt ihr denn für eine Ausbildung? Wie ist der Lebensstand? Wo wohnt ihr? Wie geht ihr tagsüber sozusagen zur Arbeit? Wie ist der Familienverbund? Welche Verbindungen bestehen? Habt ihr irgendeine blöde wirtschaftliche Situation, dass ihr vielleicht unter Druck steht und so weiter? Das muss aufgeklärt werden. Und ich denke, dass der eigene ethisch-moralische Kompass, auch der Wunscheltern, damit wirklich gut gestellt und justiert werden kann, wenn man genau diese Informationen hat. Dann kann man sich nämlich zurücklehnen und sagen, wow, ja, das ist eine wirklich autonome Entscheidung. Die wird nicht von irgendeiner Organisation dazu gedrängt, sondern das macht sie aus Überzeugung, auch wenn sie ein Entgelt bekommt. Sie hilft uns, sie steht nicht unter Druck, das ist freiwillig und damit kann ich wirklich entspannt in den weiteren Prozess gehen. Und auch später, lassen Sie mich das auch sagen, die Erklärungen gegenüber dem Kind, die notwendig werden, auch gut vorbereiten. Denn nichts ist schlimmer, als einem Kind später nicht sagen zu können, von wem es stammt oder wer es ausgetragen hat. Das muss ich dem Kind vermitteln. Und wenn ich da keine Antworten auf Fragen, die kommen, liefere, dann habe ich, glaube ich, ein großes, großes Problem und es entsteht ein Riesenstörgefühl, vielleicht sogar ein Vertrauensverlust. Also da ist wichtig, Informationen zu bekommen und eine gute Entscheidung zu treffen. Vielleicht auch eine Entscheidung zu treffen gegen diese Person als Frau, weil sie vielleicht auffällig ist, weil sie sich davon nicht richtig überzeugen konnten, dass diese Notlage vielleicht doch besteht oder nicht besteht. Also dann lieber damit ein Signal setzen, auch vielleicht an Akteure. Nee, das machen wir nicht, das akzeptieren wir nicht. Und wenn wir Bedenken haben, dann wollen wir euch auch dabei nicht unterstützen.
Also, ja. Genau, das wäre auch meine Frage gewesen, ob Sie selber auch schon mal gesagt haben, hier fühle ich mich so unwohl, hier stoppe ich jetzt den Prozess.
Das haben wir an verschiedenen Punkten. Sie hatten ja vorhin schon mal so von roten Linien kurz gesprochen. Also wenn ich selber das Gefühl habe, es geht jetzt in so eine Art Lifestyle-Surrogacy, also eine Leihmutterschaft, ohne dass die medizinische Indikation dafür besteht. Ich mache das einfach nur so, weil ich keine Lust auf Schwangerschaft habe. Das würde ich von vornherein nicht übernehmen. Oder Personen, die einfach schon gewisses Alter haben und in der Betreuung und Versorgung vielleicht auch perspektivisch nicht mehr geeignet sind, da hätte ich grundsätzlich auch große Bedenken, das zu machen. Aber bei der Auswahlentscheidung, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dann kriegen Sie ja, so ähnlich wie im Katalog, einen Online-Zugang und Sie sehen dann verschiedene Personen, die sich Ihnen vorstellen. Da ist ein nettes Bild und da gibt's dann so eine Art Steckbrief, was sie alles gemacht hat, wie groß sie ist und was sie wiegt und welchen Beruf sie hat. Und dann müssen Sie sich für eine Person entscheiden. Und da sind die entscheidenden Fragen meistens nicht beantwortet. Nämlich über die Ausbildung, über die Einkünfte, über die möglicherweise, ich sag mal, familiäre Bindung, auch bei Großfamilien beispielsweise, wo man gar nicht weiß, wie die wirtschaftliche Lebensführung gestaltet wird. Das muss ich konkret erfragen und diese Informationen brauche ich. Und in Abstimmung mit meinen Mandanten gibt es tatsächlich dann viele Entscheidungen gegen bestimmte, aus deutscher Sicht auffällige Person und für aus deutscher Sicht bestgeeignete.
Wie eng ist denn eigentlich dann der Kontakt zwischen den Wunscheltern und der Leihmutter?
Hängt auch von den jeweiligen Ländern ab und hängt auch ab davon, wie die Leihmutter als solche und eben die Wunscheltern das wollen. Es gibt also tatsächlich klare Filter, wo ich sage, ich möchte diesen Kontakt möglichst engmaschig haben. Darauf muss sich die Leihmutter einlassen. Die muss beispielsweise wöchentlich mit ihnen Videocalls durchführen wollen. Die muss bereit sein, wenn sie Ultraschalluntersuchungen hat, dass die Wunscheltern aus Deutschland zugeschaltet sein können und so weiter. Wenn sie das nicht möchte, aber die Wunscheltern das wollen, ist es auch beispielsweise ein Kriterium, was gegen diese Frau dann spricht. In anderen Ländern, insbesondere im östlichen Bereich, also Ukraine, Georgien, ist die Kommunikation deutlich geringer ausgeprägt. Da sind die Strukturen deutlich wirtschaftlich straffer, was dazu führt, dass sie meistens Kontakt zur Leihmutter nur sehr eingeschränkt haben und wenn über die Agentur. Von daher gibt's, ich sag mal, ein deutliches Ost-West-Gefälle.
Okay. Und jetzt sind wir sozusagen tatsächlich dort angekommen. Das Kind ist im Idealfall geboren, gesund geboren und soll dann nach Deutschland zu den Wunscheltern. Gibt es da auch das Risiko, dass dann möglicherweise doch die Eltern gar nicht anerkannt werden? Gibt es da irgendwelche Konstellationen?
Es gibt zwei Baustellen an der Stelle. Es gibt einmal die Ausreise, die ermöglicht werden muss. Das heißt, ich muss mit dem Kind aus dem Ausland nach Deutschland reisen können. Dafür brauche ich einen Pass. Den deutschen Pass kriege ich dann, wenn das Kind von mir abgeleitet die Zuordnung, also den Elternstatus hat. Und das kann ich auf verschiedene Wege einrichten. Beispielsweise durch eine Vaterschaftsanerkennung mit Zustimmung der Leihmutter oder vielleicht durch eine gerichtliche Entscheidung mit einem genetischen Nachweis, dass ich der Vater bin, dann kriege ich einen deutschen Pass. Manchmal kriege ich den nicht, dann muss ich mit einem ausländischen Pass einreisen, was auch in der Tat Probleme mit sich bringt. Wenn ich aber mit dem Kind dann hier bin, dann muss ich den Elternstatus, den ich aus der ausländischen Geburtsurkunde auch schon habe, erst einmal aus meinem Köfferchen holen und hier ins deutsche Recht packen. Und das ist in der Tat eine größere Herausforderung. Das geht nicht automatisch, sondern ich muss entweder die Geburt meines Kindes im Ausland nachbeurkunden lassen beim Standesamt. Gibt es ein spezielles Verfahren. Ich kann beim Familiengericht als Alternative beantragen, dass die ausländische Entscheidung hier anerkannt wird, wonach ich Elternstelle geworden bin. Und ich kann, wenn das nicht möglich ist, ein Adoptionsverfahren hier in Deutschland führen, was allerdings von der Verfahrensdauer die längste Perspektive bietet, um Elternschaft zu bekommen. Wie aber gerade der BGH entschieden hat, ist auch selbst eine gerichtliche Entscheidung nicht immer anerkennungsfähig, sondern wenn ich eben beispielsweise nicht genetisch mit dem Kind verbunden bin, dann kann ich eine solche Entscheidung in Deutschland zwar beantragen, anzuerkennen, habe aber keinen Erfolg. Ich bin nicht elternstätig, ich muss dann sozusagen in die Adoption gehen. Heißt, auf Ihre Frage, Elternschaft aus dem Ausland wird nicht automatisch nach Deutschland geholt und birgt tatsächlich auch Gefahren, wenn die Art und Weise der Elternschaft intransparent ist oder wenn sie gegen wesentliche deutsche Rechtsgrundsätze verstößt.
Okay. Hatten Sie auch schon einen Fall, wo es dann wirklich zumindest knirschig wurde mit der deutschen Elternschaft?
Knirschig ist es ab und an, Frau Fiebig. Das ist nicht auszuschließen. Das kommt auch in Fällen vor, die ich nicht von Anfang an begleitet habe, sondern wo ich so Quereinsteiger bin. Bislang, weiß nicht, ob ich das sagen darf, aber bislang haben wir tatsächlich in jedem Fall der von mir begleiteten Leihmutterschaft den Elternstatus in Deutschland legalisiert bekommen, auf die eine oder andere Weise. Zuletzt mit einer Solomutter in Ghana. Also das ist manchmal nicht einfach, aber wenn es denn funktioniert, bin ich persönlich sehr, sehr dankbar dafür, dass dem Kind die richtige Elternstelle zugeordnet worden ist. Und es kann gerne so bleiben.
Okay. Begleiten Sie das? Also oder hören Sie auch nach einer Weile noch von den Familien dann oder ist das, wenn das Verfahren abgeschlossen ist, dass eigentlich dann auch der Kontakt vorbei ist?
Kommt auf die jeweiligen Mandatsverhältnisse an. Der Regelfall ist tatsächlich, dass wir ab und an erneut mit denselben Personen zu tun haben, weil die dann nach 2-3 Jahren sagen, das war gut und wir wollen es nochmal machen. Das Kind braucht ein Geschwisterchen und dann kommen wir wieder ins Spiel. Das ist tatsächlich nicht selten. Und es gibt tatsächlich auch viele Fälle, die bei uns ein bisschen angedockt bleiben in der weiteren Beratung, auch im Hinblick, wie sage ich es dem Kind, wie gehe ich mit besonderen Konstellationen um, die sich erst im weiteren Verlauf der Entwicklung des Kindes befinden. Das sind zwar meistens nicht unbedingt rechtliche Themen im Regelfall, aber wir haben eben auch Berater an unserer Seite, die dann an der Stelle für die Eltern zur Verfügung stehen und die aus, ich sag mal so, wissenschaftlich-pädagogischer, kindheitswissenschaftlicher Sicht beraten, wie sie was, wann dem Kind mitteilen können, was sie aus meiner Sicht tatsächlich sollten, vielleicht sogar müssen.
Ich würde zum Abschluss nochmal auf die aktuelle Debatte hier in Deutschland zurückkommen. Glauben Sie, dass eine rechtliche Lösung oder eine rechtliche Regelung möglich ist, die wirklich auch den Schutz aller Beteiligten, also sowohl der Wunscheltern als auch des Kindes, des dann noch ungeborenen Kindes und auch der Leihmütter, die das alles wirklich im Blick hat und gewährleisten kann?
Also ich denke ja. Ich habe nach der Berichterstattung der Arbeitsgruppe 2 2024 dazu mal in einem Aufsatz dargelegt, wie man das in Deutschland machen könnte. Genau diese Gefahr der Ausbeutung, genau diese Gefahr des Missbrauchs, der Kommerzialisierung aufgenommen und gesagt, da kann man Regelungen treffen. Man kann es reglementieren. Unter staatlicher Aufsicht kann man erreichen, dass die Leihmutterschaft tatsächlich lege artis in diesem Sinne, also auch ethisch-moralisch, glaube ich, relativ gut durchgeführt werden kann. Ich habe da so eine Art 10-Punkte-Plan entwickelt, aber ich glaube, dass es gehen kann. Es gibt Beispiele, auch im Vereinigten Königreich, wie man das umsetzen kann. Staatlich reglementiert, überwacht, kontrolliert, zugelassene Einrichtungen, keine Agenturen, keine Gewinnerzielungsabsicht, mit einer klar gedeckelten Aufwandsentschädigung beispielsweise, um die Kommerzialisierung auch zu verhindern. Also ich denke, dass das gehen kann und ich bin froh, dass diese Debatte gerade auch geführt wird, im einen Anlass jetzt natürlich über die Causa Spahn, aber dass diese Debatte weitergeführt wird und mittlerweile auch tatsächlich auch andere prominente UnterstützerInnen zur Verfügung oder beigesprungen sind und sagen, ja, das sehen wir auch so. Wir können die Augen nicht davor verschließen, dass wir das als Realität bei uns im Leben haben. Es findet bei uns statt. Und anstatt mit Verboten zu agieren, wäre es doch schön, wenn wir die Möglichkeiten einer wirklich reglementierten Zulassung einer Regelung ins deutsche Recht einbinden würden. Also ich bin zuversichtlich, dass, wenn alle Beteiligten in diese Richtung weiterdenken, dass das gut gehen kann.
Das war doch ein schönes Schlusswort. Vielen, vielen herzlichen Dank.
Sehr gerne.
War jetzt ein Schnelldurchlauf durch das Recht der Leihmutterschaft. Sehr spannend und auf bald, sage ich.
Sehr gerne. Vielen Dank, Frau Wiebig.
Das war die zweite Folge von Trennungslinien, dem Podcast der Arbeitsgemeinschaft Familienrecht im DAV. Ich bin Peggy Fiebig und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Tschüss.